Einen wunderschönen Sonntagmittag allerseits. Ich mache noch schnell mal die Tür zu, glaube ich, ne? Das ist. Ja, hallo zusammen. Ein paar von euch kennen mich wahrscheinlich. Ich bin Markus Fellner, Linux-Magazin und Golem und schreibe sonst wo Journalist, bla bla bla, heute aber hier als Moderator. Und ich freue mich total. Also ich bin die nächsten 4 Stunden hier in dem Raum und darf tolle Menschen anmoderieren, die fantastische Sachen machen. Hier haben wir zum Beispiel den, jetzt habe ich den Namensschild wieder, genau, den Dominik, und jetzt muss ich es richtig aussprechen, Pataki. Dominik Pataki von SCS. SCS kennen vielleicht einige von euch. Das ist der Sovereign Cloud Stack. Das ja, riesengroße, komplexe Storage-Gebilde unter Gaia X. Eine Referenzimplementierung von Gaia X, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir werden jetzt hier hören, One Platform Standardized, Built and Operated by Many. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Nö. 25 Minuten, hast du gesagt. Und wir haben dann Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ich komme zu euch und gebe euch das Mikro. Ganz wichtig, weil das wird aufgezeichnet. Los geht's. Du musst es nur anschalten.
Ah, okay. Mute. So, jetzt. Ja, sehr gut. Laut genug? Top. Genau. Ich stelle den Sovereign Cloud Stack vor. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid. Und genau, um was geht's? Unser Slogan ist One Platform Standardized, Built and Operated by Many. Und die grundsätzliche Idee lässt sich zusammenfassen. Das Projekt fokussiert sich darauf, einen Cloud Computing Stack zusammenzubauen, aber die besonders wertvolle Arbeit dabei ist eben, dass wir diesen anhand von gemeinsam erstellten Standards standardisieren und so mehrere Cloud-Provider sozusagen den Stack benutzen können. Und ich als Endkunde weiß dann, dass ich bei jedem einheitliche Schnittstellen zum Beispiel benutzen kann oder dass mich die gleiche Technik so ein bisschen erwartet. Genau, das Ganze ist komplett Open Source. Das ist natürlich einer unserer wichtigsten Säulen. Also es ist die offene Entwicklung, die Arbeit mit Open Source, die Arbeit an Open Source. Und das Ganze ist dann hinten raus natürlich, wenn ich dann so eine Cloud benutze, die auf dem SCS basiert, dann habe ich eine Kontrolle über die Daten, weil ich weiß, was in dem System passiert. Ich kann mich auf den Hersteller, also auf den Betreiber besser, ich kann dem besser vertrauen. Ich kenne das Ökosystem drumherum. Und der ganze politische Rahmen ist eben diese ganze europäische Initiative rund um digitale Souveränität. Also, dass wir alternativ Angebote in Europa haben, die es zulassen, Cloud-Systeme zu benutzen, alles automatisiert auszurollen und so weiter, aber dass eben die ganzen Sachen aus Europa heraus entstehen und man nicht diese ganzen internationalen Konflikte und Probleme hat. Genau. Die Mission an sich ist eben eine offene föderale Struktur, Infrastruktur herzustellen für einerseits Industrie, andererseits aber auch Wissenschaft und die Behörden, also die öffentliche Hand ist auch sehr involviert in diesem ganzen Projekt. Und worauf wir uns eben fokussieren, sind 3 Kernpakete sozusagen. Das eine sind die zertifizierbaren Standards, dann die Implementierung dieser Standards anhand von Referenzimplementierungen, alles Open Source natürlich, und das innerhalb dieses Ökosystems von Unternehmen, von Einzelpersonen, die dann zusammenarbeiten, eben ein geteiltes Wissen entsteht und somit einfach innerhalb von Europa, innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa es eine Community gibt, die breit gefächert Expertenwissen sich erarbeitet und dann daraus auch eigene Technik entwickelt und auch warten kann. Genau, ich habe es schon gesagt, also die Standards sind so eines der zentralen Dinge vom SCS, vom Projekt. Und Standards klingt vielleicht erstmal so ein bisschen abstrakt, aber wenn man darauf schaut, ist natürlich auch alles offen auf unserer Webseite, dann sieht man, es gibt hier eine Liste von Standards, die in der Community erarbeitet wurden. Und wenn man genauer reinschaut, dann wird das Abstrakte ein bisschen konkreter. Und dann sehen wir zum Beispiel, es gibt einen Standard zu, wie Image-Metadata von Containern oder von VM-Images zum Beispiel standardisiert wird, wie die Metadaten standardisiert werden. Also es ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, weil es auf der Folie drauf ist, aber dann wisst ihr so ungefähr, um was es geht. Genau, wer zum Beispiel OpenStack mal benutzt hat, da gibt es ja diese Flavors und die Flavors zum Beispiel sind auch standardisiert. Das heißt, ich kann zu meinem Cloud-Provider gehen und ich weiß ganz genau, der hat eine Liste von Flavors, nach denen ich meine VM zusammenbauen kann und die sind über die CSPs, also über die Provider verteilt, alle standardisiert. Und die Idee ist eben, dass dadurch, dass mehrere unabhängige Unternehmen, die Rechenzentren betreiben, die Clouds bereitstellen, sei es Public oder Private Cloud, wie auch immer, dadurch, dass die sich alle auf gemeinsame Standards einigen und darauf auch basierend ihre Technik anbieten, entsteht sozusagen über diese ganzen Unternehmen und Angebote abstrahiert eine neue Ebene, die man sozusagen verstehen kann wie einen offenen, föderierten Hyperscaler. Also ich als Endkunde könnte, wenn ich eine Applikation habe oder irgendein System, was ich halt in der Cloud unterbringen möchte, ich könnte zu unterschiedlichen Unternehmen gehen, mir dort deren Cloud-Paket einkaufen und dort unterschiedliche Dinge machen, aber durch die abstrahiert und durch diese standardisierte Ebene sozusagen, müsste ich nicht bei jedem einzelne Implementierung vornehmen, sondern könnte halt alle vier über die gemeinsamen Standards ansprechen. Und deswegen ist halt das verteilte System, das föderierte System, so das, was dann dabei rauskommt, wenn sich verschiedene Unternehmen zusammenschließen, sich an Standards orientieren und dann auch ihre Angebote eben auf diese Standards anpassen. Genau, so entsteht dann ein Ökosystem von Anbietern. Das sind die aktuellen Anbieter auf dem Markt, die tatsächlich das standardisierte Sovereign Cloud Stack als Angebot schon anbieten. Das heißt, als Endkunden können wir zu diesen Unternehmen hingehen und sagen, hey, wir hätten gerne von euch Cloud-Ressourcen und ihr wüsstet, wenn ihr bei denen die Cloud dann bezieht, sozusagen, das benutzt, dann wüsstet ihr, dass bei allen diesen Angeboten eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung steht, sodass ihr zum Beispiel auch unter den Unternehmen wechseln könntet oder ihr könntet unterschiedliche Dinge verteilen auf die einzelnen Clouds und so weiter. So, ja, genau, so bildet sich dann eben dieses Ökosystem und dieses föderierte System an Angeboten. Genau, das sind einerseits die Cloud-Angebote. Ich habe es aber schon gesagt, das ganze Ökosystem an Unternehmen, an Einzelpersonen, an Organisationen, auch an der öffentlichen Hand, ist sehr viel größer natürlich. Und genau, um mal so einen Eindruck zu gewinnen, das sind die unterstützenden Unternehmen und Organisationen, die aktuell dabei sind. Im Dunstkreis sind es natürlich noch wesentlich mehr. Genau, ist halt ein sehr buntes, heterogenes Ökosystem. Einige der Unternehmen kennt man vielleicht auch von den Chemnitzer Linux-Tagen. Die sind auch hier vor Ort. Genau, der Begriff digitale Souveränität ist eher ein politischer. Wo es dann konkreter wird, ist, wenn wir in die Zertifizierung gehen. Wir haben das mal versucht, hier so ein bisschen zu vergleichen. Es gibt sozusagen so mehrere Levels, an denen man sich orientieren kann, wie souverän bin ich. Aber gleichzeitig kann man dem gegenüberstellen, wenn man sich an SCS orientiert, kann ich mich sozusagen auch zertifizieren lassen und dann gibt es mehrere Stufen. Und genau, also es fängt halt an, ich bin quasi Level 1 souverän, ich halte mich an die Rechtsvorschriften, was ja das Mindeste eigentlich sein sollte. Aber das kann man halt nach oben hin beliebig erweitern, so dass man im Endeffekt am Ökosystem teilnimmt und halt vollständig auch die eigene Infrastruktur unter der Kontrolle hat. Und genau, parallel könnte man sich dann eben auch an SCS, an den Zertifizierungsleveln orientieren und könnte dann gewisse Zertifizierungen erlangen und das dann auch nach außen sichtbar machen, sodass die Kunden auch wissen, auf was lasse ich mich da ein, sozusagen. Und das Ziel ist natürlich, es attraktiv zu machen, auf beiden Seiten auf das Level 4 zu kommen. Genau, das ist der organisatorische und Governance-Teil. Schauen wir uns mal die Technik an. Der Sovereign Cloud Stack ist, wie gesagt, ein Cloud Stack. Also es geht konkret darum, auch Infrastruktur, installierbare Infrastruktur zu erschaffen oder zusammenzustecken. Und Dadurch, dass das Ganze eben in einem Ökosystem stattfindet, vor allen Dingen auch im Open-Source-Ökosystem, setzt sich das, was am Ende als Sovereign Cloud Stack angeboten wird, durch ganz, ganz viele Komponenten zusammen. Und genau, was wir jetzt hier an dem Falle sehen, ist zum Beispiel rechts ist das, was aus der Linux Foundation kommt. Das ist eben Linux und die ganzen Linux-Derivate, genauso wie Ceph. Wenn wir weiter nach links schauen, OpenStack Foundation, OpenInfra kennt vielleicht auch der ein oder andere, da kommt dann OpenStack raus. Das ist dann der Infrastructure as a Service Layer. Und wenn wir noch ein Stückchen weiter nach links gehen, das ist dann die Cloud Native Computing Foundation, aus der dann Kubernetes und zum Beispiel jetzt in dem Fall auch Harbor rausfällt. Das heißt, man hat ein ganzes Paket an Softwarekomponenten, die durch unterschiedliche Organisationen gepflegt werden, alles Open Source, wie gesagt. Und was dann eben über mehrere Ebenen zusammengesteckt wird, ist dann das, was den Gesamtstack ergibt, den Sovereign Cloud Stack. Genau, in Richtung der Standardisierung gibt es dann eben konkretere Punkte, die auch von, also die innerhalb dieses Stacks von Standards abgedeckt werden. Und genau, also ganz unten ist eben der Hardware-Layer, dann kommt der Infrastructure-as-a-Service-Layer und dann obendrauf der Container-Layer. Genauso ist aber auf der linken Seite Tooling für Operations und auf der rechten Seite Tooling für Identity-Management. Und das ganze Paket hat eben den Zweck, so abgestimmt zu sein, dass ich dieses Paket nutzen kann und benutzen kann und installieren kann als Cloud Service Provider. Und ich weiß, dass die Komponenten des Sovereign Cloud Stack eben miteinander abgestimmt sind, dass die miteinander integriert sind, dass die Konfigurationen miteinander vereinheitlicht und getestet sind, vor allen Dingen auch. Genau, nicht alle Teile sind Teil der Standards. Die rot markierten Komponenten sind zum Beispiel Kernstandards des SCS. Aber man kann manche auch austauschen und durch andere Komponenten ersetzen. So hat man eine gewisse Flexibilität. Am Ende muss nur stimmen, dass die Komponenten, die man einsetzt, eben sich an Standards halten und berechenbar sind für den Endkunden sozusagen. Und auch für den CSP natürlich. Genau, eine Sache, im Projekt jetzt auch entstanden sind. Wie gesagt, für den IaaS-Layer orientieren wir uns im Moment an OpenStack. OpenStack gibt es natürlich schon eine ganze Weile. Für den Container-Layer, der auf Kubernetes basiert, gibt es allerdings auch neue Entwicklungen, die im SCS neu entwickelt wurden tatsächlich für den Bedarf, den wir gesehen haben. Und das sind die sogenannten Cluster-Stacks. Kennt jemand die Cluster-API von Kubernetes? Ist das ein Begriff? Ja, ein paar wackelnde Köpfe. Genau, also durch die Cluster-API kann man im Prinzip innerhalb von Kubernetes sagen, ich hätte gerne ein Kubernetes-Cluster und dann bootstrap mir Kubernetes, ein neues Kubernetes-Cluster. Das ist halt für eine gewisse Skalierung einfach notwendig, dass man das automatisiert und vor allem auch, dass man es gut automatisieren kann, ist halt der super Vorteil. Allerdings ist die Cluster-API in Kubernetes, die ist nicht ganz komplett. Der Cluster, der da rausfällt, den kann ich nicht sofort produktiv nutzen. Und darauf haben wir aufgebaut, das Ganze erweitert und das Ganze ist dann Cluster-Stacks geworden. Also das ist tatsächlich eine Originalarbeit, die auch im SCS-Kontext entstanden ist. Genau. Wieder ein Schwung von der Technik zum Organisatorischen, zur Governance. SCS ist ein öffentlich gefördertes Projekt, also der Sovereign Cloud Stack. Das ganze Projekt ist bei der Open Source Business Alliance angesiedelt. Wir als Kernteam sind bei der USBA auch angestellt, aber wir werden durch Fördermittel des BMWK finanziert. Also das Projekt ist ein öffentlich finanziertes Projekt mit allen Vor- und Nachteilen, die halt die öffentliche Ausschreibung zum Beispiel mit sich bringt. Genau, aber das das Ökosystem des SCS ist halt sehr viel größer natürlich als wir als Kernteam. Und genau, es gibt halt quasi verschiedene Stufen. Unten sehen wir die Organisationen, die ich jetzt auch eben schon teilweise genannt habe, aus denen, in denen zum Beispiel halt Kubernetes oder OpenStack rausfällt. Da gibt es Verbindungen zu, das sind dann die Upstream-Communities. Aber genauso haben wir auch Partner im Projekt, die über Ausschreibungen innerhalb des Projekts die bewerben sich sozusagen auf, ich zeige gleich noch eine Folie dazu, aber die bewerben sich im Prinzip über öffentliche Ausschreibungen, dass sie in ein Paket des Sovereign Cloud Stacks bearbeiten wollen und werden dann, wenn sie den Zuschlag bekommen, können sie dann eben eigene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finanzieren, um auch Entwicklungen vorzunehmen. Das sind dann auf der linken Seite unsere Partner. Nach oben hin haben wir natürlich engen Kontakt zu den CSPs, die den Sovereign Cloud Stack tatsächlich einsetzen. Genauso aber auch alle Interessenten, die aus der Wissenschaft kommen, die aus dem Public Sector kommen, also öffentliche Hand, oder die aus der Industrie kommen. Und ganz oben sozusagen, eine Stufe weiter, das sind dann eben die Endkunden, die zum CSP hingehen und sagen, ich bräuchte Cloud-Ressourcen, was könnt ihr mir anbieten? Und dann sagen die, ja, hier SCS, total cool, und dann ist der Endkunde zufrieden und ist im Prinzip dann auch Teil des Ökosystems. Genau, nach rechts. Das Ganze ist aus einem Gaia-X-Kontext entstanden, also europäische Initiative für eben digitale Souveränität, dezentrale Cloud-Systeme, und so besteht dann halt auch ein Kontakt zu Behörden, zu Ministerien und sonstigen Instituten, die zum Beispiel an Standardisierungen oder Regelwerken mitwirken. Genau, und so hat quasi, wenn man das Ganze betrachtet, jeder ein Interesse am Ökosystem. Also alle, die auf dieser Grafik zu sehen sind, haben ein Interesse am Ökosystem. Jeder macht so, trägt seinen Teil bei. Und durch die gesamte Arbeit von allen entsteht dann am Ende etwas, womit wir halt in Europa unabhängige Infrastruktur bauen können. Und da ein bisschen flexibler sind, das auch so zu gestalten, wie wir es halt für richtig halten. Genau, die Open Source Business Alliance sitzt da, wie gesagt, so ein bisschen in der Mitte in der Grafik, weil sie der Projektträger ist für die Finanzierung des Kernteams. OSBA ist vermutlich einigen bekannt, vertritt in Deutschland an die 200 Mitgliedsunternehmen, die eine ganze Menge Umsatz machen und auch eine ganze Menge Menschen beschäftigen. Und genau, also Open Source hat, die OSBA hat sich Open Source halt auf die Fahne geschrieben und vertritt auch die Interessen der Open Source Bewegung in der Wirtschaft. Genau. Nochmal zum Teil Public Money. Also ich habe schon gesagt, das ist ein öffentlich gefördertes Projekt, aus Steuergeldern finanziertes Projekt. Und das Ganze läuft eben über Ausschreibungen. Das heißt, am Anfang wurde gesagt, das und das sind die Ziele. Das Ganze wurde dann in Fachpakete aufgeteilt, und diese Fachteile wurden dann ausgeschrieben. Und so konnte über die Zeit eben, konnten Unternehmen sich bewerben auf die Ausschreibungen, konnten ihre Ideen einbringen und haben dann gegebenenfalls auch den Zuschlag erhalten. Das heißt, der CloudStack an sich wird nicht von einer Firma im Auftrag der öffentlichen Hand entwickelt, sondern wird von sehr unterschiedlichen Unternehmen auf sehr unterschiedliche Art und Weise entwickelt. Jedes Unternehmen hat sehr viele Ideen. Und genau so entsteht dann am Ende ein großes Paket. Aber durch die Standardisierung, wie gesagt, durch die Standardisierung treffen wir uns dann trotzdem alle irgendwo wieder in der Mitte. Und das, was dann rauskommt, ist halt ein Gesamtpaket. Genau, um das nochmal zu betonen, bei uns ist alles Open Source. Das heißt auch für euch, falls ihr Interesse habt, da einfach mal vorbeizuschauen, schaut vorbei. Wir sind auf GitHub größtenteils unterwegs, was Codeentwicklung angeht. Ist also die Eintrittsschwelle ist bewusst sehr niedrig gehalten. Was wir außerdem machen, ist, dass Änderungen oder Verbesserungen an Projekten, die wir integrieren, zum Beispiel OpenStack oder Kubernetes, wenn wir an denen Änderungen vornehmen, Dinge verbessern, dass wir die auch gleich dann wieder upstream geben, sodass das Upstream-Projekt, das Originalprojekt auch was davon hat und wir sozusagen dann wieder zurückgeben, wo wir können. Genau, das geschieht größtenteils über GitHub oder wenn ihr mal einfach in unsere Chats beitreten wollt, dann findet ihr uns über Matrix, scs-community auf matrix.org. Da organisieren wir uns halt in den ganzen Teams und unsere Community-Treffen und so weiter. Genau, das ist die GitHub-Organisation. Genau, weiterführende Infos, docs.scs.community. Da ist unsere Dokumentation für den Stack, viel technische Dokumentation auch. Und wer im April oder im Mai Zeit hat, Interesse hat, im April treffen wir uns zum Hackathon in Arnsberg bei der Gonikus und im Mai haben wir unseren SCS Summit am 14. 15. Mai zusammen mit den Open Infra Days Germany in Berlin. Da seid ihr alle herzlich eingeladen. Sind beides offene Events. Der Hackathon ist sehr viel Technik, der Summit ist bunt gemischt. Genau, das ist der Hackathon im April und unser Summit im Mai, genau, in Berlin. Seid ihr alle herzlich eingeladen. Genau, ich glaube, jetzt ist die Zeit. Ja, sehr gut, ich bin auch fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Punktlandung. Ja, vielen Dank. Fragen? Okay, Augenblick. Wo war es hier? Ja, genau.
Du hast gesagt, Freiheit und die vier Freiheiten wären wichtig für euch, auch offene Plattformen. Wieso dann GitHub?
Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich auch gestellt am Anfang. Man muss da, glaube ich, ein bisschen pragmatisch sein, leider. Der Punkt ist total, also die Frage ist total berechtigt. Der Punkt ist, welche Alternative hat die gleiche niedrige Einstiegshürde wie GitHub? Weil viele der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind auf GitHub sowieso unterwegs. Und genau, um da einfach pragmatisch zu sein, muss man gewisse Wege gehen. Das kann man alles optimieren, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt einfach eher der Pragmatismus gewesen.
Kurze Frage. Ich habe jetzt gesehen, dass sehr viel Infrastruktur, wir kriegen Kubernetes, wir kriegen vermutlich irgendwelche Virtualisierung, rate ich jetzt mal, aber eine Cloud ist ja heutzutage eine ganze Menge Services, also die Hyperscaler, die bieten ja hunderte von denen, was kriegen wir denn an Services mit?
Genau, Services sind quasi die nächste Ebene über den Container. Die sind aktuell noch nicht im SCS drin, die sind aber sozusagen in der Vision mit drin, in der Originalen. Das heißt, das, was im Moment sozusagen als Service angeboten wird, das wäre das, was der CSP, also der Cloud Provider, der SCS anbietet, für sich selbst auch oben drauf setzt. Also jeder CSP hat ja die Möglichkeit, nach oben hin den Stack sozusagen zu erweitern. Wenn jetzt ein CSP sagt, zum Beispiel, er möchte Datenbank as a Service anbieten und dann nimmt er den SCS, hat dann den Container Layer und sagt dann, er baut einfach noch irgendwie über einen Container halt ein Managed Postgres obendrauf oder so, dann wäre das ein Service, der dann auf SCS implementiert wäre.
Ja, eine Frage zur Organisation. Das ist ja ein europäisches Projekt, würde ich sagen, zumindest die Stakeholder kommen dort. Wie ist der Abstimmungsprozess, also wer macht die Vorgaben, wie werden Entscheidungen getroffen, gerade mit den CSPs, wie das genannt, also mit der Industrie.
Ja.
Wie kommt ihr da zu einem Konsens? Also wer entscheidet am Ende? Welches Board, Gremium, welcher Workflow steht denn dahinter? Bist du das oder?
Ja, das bin ich nicht alleine tatsächlich. Nee, also da muss man ein bisschen schauen, welche Entscheidung tatsächlich getroffen werden soll. Ich habe ja vorhin die Grafik angezeigt über das Ökosystem. Da hat man ja gesehen, wie viele Interessen da auch zusammenkommen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen Entscheidungen getroffen werden sozusagen. Und was die Idee halt ist, ist, dass dadurch, dass es ein Community-Projekt ist, ist in den jeweiligen Ebenen auch jeder gefragt, Input zu geben. Und am Ende, einigen wir uns meistens in Zusammenarbeit mit den Leuten, die es entwickeln, mit den Leuten, die es anwenden. Wir haben auch eigene Ideen als Kernteam natürlich, weil wir so ein bisschen die Governance auch in der Hand haben. Da kommt im Prinzip durch Diskussion und Debatte kommt dann am Ende eine Einigung einfach raus. Das hat sich meistens so gezeigt und das funktioniert auch erstaunlich gut. Genau, aber da gibt es meines Wissens nach zumindest niemanden, der jetzt sagt, so machen wir das jetzt und dann machen das alle so, weil dann wäre es halt kein Community-Projekt mehr, sondern ja.
Erstmal danke für diese schöne Übersicht über den SCS. In dem Vortrag sind jetzt viele, ich sag mal, Infrastrukturfragen und so der technische Stack gezeigt worden. Wie sieht das jetzt aber zum Beispiel aus mit eher organisatorischen Implementierungsdetails, also gerade in Bezug auf Datenschutz zum Beispiel? Das kann man ja relativ schlecht, ich sag mal, technisch oder in der Infrastruktur abbilden. Da muss ja sehr viel organisatorisch über ja, Vertragswerke etc. geregelt werden, was ja, zumindest so wie ich den SCS verstehe, mit einem Anspruch ist, dieser ganzen Cloud-Infrastruktur eben genau die europäischen Datenschutzanforderungen auf, ich sag mal, allen Leveln, die es gibt, unterstützen zu können. Inwieweit wird das forciert bei den Partnern oder bei den Implementierungen?
Ja, im Prinzip ist die der Punkt ist, wenn wir uns auf gemeinsame Standards einigen zum Beispiel, dann können die ja sowohl organisatorisch als auch technisch sein. Eine Umsetzung der DSGVO oder der Europäischen Datenschutzverordnung ist zum Beispiel Rechnung getragen, indem wir uns darauf einigen, dass gewisse technische Details einfach so gestaltet werden, dass die bei Design zum Beispiel datenschutzkonform sind, so in die Richtung. Oder dass man zum Beispiel auch Security ist genauso ein Ding, dass wenn man sieht, dass man die technischen Systeme so gestalten kann, dass sie bei Design sich an Privacy orientieren, dass sie bei Design eben Security beachten, dann kommt man auf einen Stand, der sozusagen über diese Standardisierung dafür sorgt, dass das System an sich schon sehr viel den CSPs abnimmt. Aber ich muss dazu sagen, dass jedes Unternehmen natürlich für so eine organisatorische Aufgabe wie Datenschutz auch selbst wieder verantwortlich ist. Also da kann man nicht so eine All-in-One-Lösung kaufen, die einem Datenschutz abnimmt sozusagen. Also da ist jeder Anbieter dann nochmal selber, muss dann selber nochmal ran. Das liegt aber größtenteils auch daran, dass das Ökosystem aus sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen, die auch unterschiedlich groß sind zum Beispiel, sich zusammensetzt. Und auch nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Kunden. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen nur Privatkunden hat und das andere hat nur Businesskunden, dann müssen die einen sich mit einem anderen Aspekt von Datenschutz beschäftigen als der zweite Anbieter zum Beispiel. Also da ist dann so ein bisschen den Unternehmen auch noch ein bisschen was gelassen sozusagen.
Vielen Dank auch für den Vortrag. In der Presse, in Medien ist es unheimlich verwirrend, das Ganze zu verfolgen. Kriegt man euch viele liest um euch viele Überschriften und es ist selten richtig konkret fassbar, was wirklich jetzt da ist, was noch kommt. Ne? Und gerade GX ist ja ein Riesenkonglomerat von ganz vielen Parallelorganisationen, die teilweise arbeiten, wo man auch nicht genau weiß, welches Teilprojekt macht jetzt eigentlich was. Also meine Frage jetzt gerade, das ist eigentlich besonders das Thema Data Hub und Data Spaces. Das ist ja gerade so eine richtige fast schon magische Wundertechnik für den europäischen Datenschutz. Ne? Daten können irgendwo in der Cloud liegen und die ganzen Datenschutzattribute, die vererben sich in jedes Rechenzentrum rein, ne? Bei jedem Anbieter und der Datenowner kann dann ja, ich sag mal, autark überall auf Knopfdruck alles wieder entziehen. Ne? Und es wird dann nicht zentral gespeichert. Und das ist meine Frage jetzt eigentlich, kannst du dazu was erzählen? Wann kommt das? Wie ist der aktuelle Stand?
Also das Konkrete, was du gerade angesprochen hast mit den Data Hubs, das ist meines Wissens nicht Teil vom SCS. Da können wir gerne noch mal gemeinsam reinschauen. genau, aber um sich zu orientieren, was im SCS gerade konkret drin ist, hilft es auf jeden Fall, in die Doku zu schauen. Unsere Doku ist, orientiert sich direkt an der Praxis auch. Wir haben nächste Woche auch ein neues Release vom SCS, das heißt, da ist ein neues Gesamtpaket sozusagen auch dokumentiert und wird dann zur Verfügung gestellt. Also da muss ich leider auf die Docs verweisen. Ich denke, das hilft ja am meisten weiter.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, wir haben leider, also selbst wenn, es sind keine Fragen mehr, wir haben alle Fragen beantwortet. Du hast alle Fragen beantwortet. Dankeschön, großen Applaus.